Wenn ein solcher Fall siebenmal vorkommt, so wird ihm alsobald der Fuß, soweit er denselben außer der Grenze gesetzt hat, abgehauen. Wer aber ohne gerichtliche Erlaubnis sich unterfangen hätte, nur einige Schritte außer seinem Grenzbezirke zu tun, der wird entweder im Wege der Gnade aufgehängt oder zu Tode geprügelt. Und geht es nicht auf dem Wege der Gnade, so wird er nackt auf ein Kreuz gebunden und da so lange oben gelassen, bis er gestorben ist. Jedoch steht ihm selbst am Kreuze noch vermöge gewaltiger Bitte die Gnade offen, durch einen Lanzenstich getötet zu werden. Seht, aus diesem kleinen Beispiel könntet ihr euch schon einen Begriff machen, wie es in diesem Lande aussieht. Und es ist die Einrichtung so getroffen, dass da außer den bekannten hohen Staatsbeamten niemand von der Todesstrafe ausgenommen ist. Und so treibt hier gewissermaßen ein Keil den anderen. Nie wird man einen Fall erleben, dass ein unterer Beamter wegen allfälliger Grausamkeit zur Verantwortung und Strafe gezogen wird, wohl aber, wenn er sich nur im Geringsten irgendwo eine Fahrlässigkeit erwiesenermaßen hat zu Schulden kommen lassen. Daher bildet dort der Zirkel und die Waage den Hauptteil der Staatsverfassung. Denn da wird alles abgezirkelt und abgewogen, wenn ihr euch nun denket, dass bei allen diesen ungefähr bekannt gegebenen Grundvorschriften die Todesstrafe mit allerlei Martervariationen die Hauptrolle spielt, so wird es auch nicht schwer werden, euch einen ziemlichen Begriff zu machen, wie es in einem Lande zugeht, wo die Despotie den höchsten Gipfel der Tyrannei erklommen hat. Denn wahrlich, es dürfte auf der Erdoberfläche kaum ein zweites Land geben, das diesem in seiner willkürlichen, grausamen Unart gliche. Nun habe ich euch von diesem Lande auch für euch genügend den schlimmen Teil bekannt gegeben. Es gibt aber noch einen schlimmsten. Ihr werdet jetzt freilich denken, kann's denn in einem Lande etwas Ärgeres geben, als wir schon vernommen haben? Hier sage ich euch für den Augenblick nichts, sondern bescheide euch bloß, einen Blick auf meine Tafel zu machen. Seht daher, dieses Gebäude ist ein Tempel. Ich sage auch zu diesem Tempel, Ephetha. Und nun blicket hinein. Seht, wie da in einer seitwärts abgelegenen, runden Zelle mehrere Mädchen und Jünglinge gefüttert werden, damit sie schön und recht fett werden sollen. Seht, die zwischen ihnen in gelben und blauen Kleidern sitzenden Männer sind die Oberpriester. Wenn ein Missjahr dieses Land heimsucht, so wird dann sogleich gepredigt, dass Gott sich erzürnt habe über dieses Land und daher muss ihm, um ihn zu begüten, ein Opfer gebracht werden. Und sobald werden auf Befehl des Oberpriesters 6 männliche und 6 weibliche Individuen aus dieser Zelle gewaschen und nach ihrer Art gar zierlich angelegt. Und sodann stellt sich ein Priester auf einen sogenannten Weisheitsstuhl, Von diesem bestimmt er dann mit zornigen Worten, gleichsam als spräche die erzürnte Gottheit aus ihm, wie derselben sollte das Opfer dargebracht werden. Sind die Mädchen sehr schön und üppig geworden durch diese Fütterung, dann verschmäht die Gottheit die Opferung derselben und gibt sie zum lebenslänglichen Eigentume seinen Priestern zurück. Aber mit den Jünglingen, wenn einer nicht von gar ausnehmender Schönheit ist, geht die erzürnte Gottheit nicht so schonend zu Werke, sondern sie werden gewöhnlich zur Opferung bestimmt, welche darin besteht, dass sie entweder beim lebendigen Leibe verbrannt oder früher enthauptet und dann erst verbrannt werden, oder sie werden auf einen Felsen, der irgend ins Meer hinausragt, geführt und von da ins Meer geworfen. Freilich geschieht solche Menschenopferung nur selten, aber genug, wenn sie irgend noch vorkommt. So ist ein solches Land schon dessen wegen in der allertiefsten Finsternis und hat von einem wahren Gott die schändlichsten und elendesten Begriffe. Zu diesem Allerschlimmsten gehört auch die Ermordung überzähliger Kinder. Und derjenige, der über die Zahl Kinder gezeugt hat, wird an seinen Geschlechtsteilen verstümmelt. Ferner gehört zu dem Allerschlimmsten auch das, dass in diesem Lande gegen das Eindringen des Christentums mit unerhörter Grausamkeit verfahren wird. Denn in dieses Land darf sich nicht einmal ein mit aller Wundertätigkeit ausgerüsteter Wiedergeborener wagen, denn er wird sofort als Fremdling, Unheilbringer und Aufwiegler des Volkes mit der grausamsten Todesart bestraft. Es hat auch wirklich schon Fälle gegeben, dass Christenboten daselbst durch die verschiedensten Todesarten gehend von mir am Leben erhalten wurden. Allein diese Unmenschen haben das alles für null und nichtig betrachtet und haben an solchen Christenboten unersättlich alle erdenklichen Todesarten versucht, bis nach meiner Ordnung die Zahl voll war und ich meinen Abgesandten abrufen musste, um nicht noch längere Zeit das Heiligtum solcher namenlosen Verachtung preisgegeben zu sehen. Aber nun merket auch dieses. Nicht ferne mehr ist der vernichtende Moment dieses Freisitzes des Satans. Wenn ihr hören werdet, dass die Monarchie preisgegeben wird fremden Völkern, so denket, dass da das Ende der Dinge nicht ferne sei. Seht, in diesem äußersten Morgenlande gibt es noch manche Völkerschaften, die von mir nichts wissen wollen, allein ich werde ferner wenig Boten mehr dahin senden, sondern Boten meines nahen Gerichtes. Und es wird sein wie mit einem Fruchtbaume im Herbste, da das unreife Obst mit dem Reifen herabgenommen wird. Das Reife wird aufbewahrt für die Tafel des Herrn, das Unreife aber auf die Kelter geworfen und allda zerstoßen und wird der wenige Saft noch genommen zur Säuerung. Die Trebern aber werden vorgeworfen den Schweinen. Und es wird da sein wie bei einem Hausvater, auf dessen Acker der Weizen reif geworden ist. Wahrlich, es wird da nicht geschaut auf die Reife des Unkrauts, sondern dieses wird mit dem Weizen vom Acker genommen werden. Dann aber wird es geschieden werden durch die Diener vom Weizen. Diese werden es in Bündel zusammenbinden und vertrocknen lassen auf dem offenen Felde und werden es dann anzünden und verbrennen, bis auf den Grund, damit aller Same des Unkrauts vernichtet werde. Meinen Weizen aber werden sie bringen in die Scheuern des ewigen Lebens. Seht, daher sollet ihr euch auch nicht daran stoßen, wenn ihr auf der Erde noch so viel unreifes Obst und so viel Unkraut unter dem Weizen findet. Denket nicht, dass ich darob meinen Tag verzögern werde, sondern wahrlich sage ich euch, nur beschleunigen will ich ihn, der Auserwählten willen. Denn wenn zur Zeit dieser letzten vorbestimmten Trübsale diese Tage nicht möchten verkürzet werden, wahrlich, selbst die Lebendigen verlören das Leben. Daher seid unbesorgt und benützet diese Mitteilung nicht so sehr als buchstäbliche Anschauung der unratübervollen Welt, sondern benützet sie vielmehr zur eigenen inneren Anschauung. Denn darum gebe ich solches euch, dass ihr die Welt in euch erkennen, sie verachten und aus Liebe zu mir fliehen sollet. Doch erst am Schlusse der letzten Stunde will ich euch die Decke von den Augen ziehen, wo ihr dann vollends ersehen werdet, wohinaus ich mit diesen 12 Stunden eigentlich will. Amen. Noch etwas über Japan als Nachtrag zur 9. Stunde. Japan besteht aus den Inseln erstens Sachalin, zweitens Yesso, drittens Nyphon oder Nippon, viertens Xikoku oder Likok, fünftens Kinzin oder Ximo und ist das bevölkertste Land auf der Erde. Der Flächenraum beträgt kaum so viel als der von Großbritannien. Die heutigen Japaner bestehen nur aus Mongolen, Malaien und einigen wenigen Ureinwohnern. Sie sind durchaus nicht verwandt mit den Chinesen und übertreffen diese in allem, sowohl in der Bildung als in der Grausamkeit. Was auch sehr viel dazu beiträgt, dass sie in den verschiedensten Wissenschaften die Chinesen bei weitem überragen, ist das, dass sie in ihrer Sprache nur 48 einfache Buchstaben haben, wogegen die Chinesen bei 50.000. Ihre Sprache ist sehr weich und biegsam, ihre Religion ein raffiniertes Heidentum, ihre Gesetze im höchsten Grade tyrannisch. Es gibt 10 sogenannte Kasten unter den Bewohnern. Für jede sind einige feste, unabänderliche und dazu noch willkürliche, abänderliche Gesetze. Jedem ist sein Bezirk strenge zugewiesen, von dem er sich vor der Freigabe nicht entfernen darf. Die Freigabe besteht in einer Art Arbeitsvakanz. Die vorzüglichsten Ortschaften sind Yedo Edo am Flusse Tonkai mit 280.000 Häusern und über 1 Million Einwohner anno 1841. Das ist zugleich beinahe die volkreichste Stadt auf der Erde, anno 1841. Rio oder Miyako mit 140.000 Häusern, mit fast 1 Million Einwohner. Nagasaki, eine Hafenstadt mit 10.000 Häusern und gegen 100.000 Einwohnern. Mostmai oder Matsumai mit 6.000 Häusern und 60.000 Einwohnern. Die nördlichste Spitze der Insel Sachalin heißt von Engländern Kap Elisabeth. In der westlichen Hälfte dieser Insel ist das Kap Patience. Diese nördlichste und auch ärmste Insel wird durch die Straße La Pérouse von der Insel Yesso getrennt. Auf der Insel Yessos südlichster Spitze liegt die Stadt Mastmai oder Matsumai. Die Insel wird durch die Straße Sangar von der Insel Nippon oder Nippon getrennt. Diese mittlere und größte Insel ist zugleich die Residenzinsel. Auf ihr befindet sich ein großer Hafen mit dem Namen Namba, ohne Stadtrecht. Dann die Residenzstadt Yedo oder Edo, jetzt Tokio, mit einem großen Hafen, welcher geschützt wird durch das schauerliche Kap King. Dann die Gebirgsstadt Rio oder Miyako als die größte Fabrikstadt der Japanesen. Diese Insel ist zugleich die allergebirgigste. Wie die nördlichste Insel Sachalin, die am meisten vulkanische. Die Insel Seekok ist sozusagen fast nur ein Berg aus dem Meere und daher auch wenig bevölkert. Jedoch die Insel Kinzig mit der Hafenstadt Nagasaki ist dafür wieder übervölkert. Diese Insel hat die strengsten Gesetze und ist allein den Niederländern zugänglich und das nur auf dem vor Nagasaki liegenden Inselchen unter dem Namen Guelport. Der von den vertriebenen schlechten Portugiesen und Spaniern abstammt. Über der nordwestlichen Hälfte der Insel Nippon befindet sich noch eine etwas bedeutende Insel Sado als Zufluchtsort der Ureinwohner, welche hier einige Vorrechte genießen. Auch haben sich einige Portugiesen auf diese Insel verkrochen, jedoch dürfen sie sich nimmer entfernen und müssen alles Japanische und den Vollmond anbeten. Die ganze Bevölkerung Japans beträgt bei 40 Millionen Menschen, 4/7 davon ist weiblich. Außer der Mechanik, Mathematik, Nautik, Geographie und Astronomie sind sie in aller Industrie den Völkern der Erde vor und sind im Besitze von großen Reichtümern und manchen Geheimnissen. Die Sadoer besitzen noch hier und da das zweite Gesicht und haben noch Wissenschaft aus den Urzeiten des Medohet. Ihre Zahl beträgt 3 Millionen Menschen ohne die Portugiesen, deren Zahl nur einige Tausende ausmacht. Dieses alles diene euch zur genaueren Übersicht dieses Landes und kann in der 9. Stunde beigefügt werden. Amen.